Ja, vielen lieben Dank, Peter. Ich freue mich, dass ich hier den Abschluss machen darf und werde mich auch bemühen, so wie alle wirklich diszipliniert sich an die Zeit gehalten haben, obwohl ich leider Gottes eine ganze Menge habe, die ich durchbringen sollte. Man soll zwar nicht über ungelegte Eier berichten, aber es gibt jetzt doch schon relativ viele Impfstoffe, die so weit sind, dass es wert ist, über sie zu erzählen, ob das Dengue ist, ob das Chikungunya ist. Bei manchen dieser Erkrankungen werde ich vielleicht auch ein bisschen was zu den Erkrankungen selber sagen müssen, weil ich kann mich gut erinnern, wie ich angefangen habe in der Tropenmedizin, konnte ich Chikungunya nicht einmal schreiben. Ich habe es immer mit CK geschrieben und mittlerweile hat diese Erkrankung Bedeutung erlangt. Fangen wir an mit Dengue. Man soll immer mit den unangenehmen Dingen beginnen. Dengue ist die Emerging Infection in der Tropen- und Reisemedizin des Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts. Sie sehen hier ganz neue Daten aus 2013, die also sehr schön zeigen, wie rasch in den letzten Jahren die Dengue-Infektionen angestiegen sind. Und wenn Sie sich das also auf einer gewichteten Weltkarte ansehen, so sehen Sie, dass sehr viele ganz beliebte Reiseziele zu den hochendemischen Regionen zählen und dass daher also die Infektionsgefährdung für den Reisenden sehr, sehr hoch ist. Leider ist es so, dass wir das nicht nur in der weiten Ferne sehen, sondern wir beginnen zunehmend auch ein Problem mit Dengue in Europa zu bekommen, wobei hier Einzelbeschreibungen in Südeuropa sozusagen nur die Spitze eines Eisbergs sind. Das, was uns mehr Kopfzerbrechen macht, ist, dass offenbar ein Brückenkopf hat Dengue jetzt in Madeira sich geschaffen. Von dort ist es ja nicht sehr weit bis ans Festland. Und Sie sehen, welche gewaltige Epidemie da Ende des vergangenen Jahres abgelaufen ist mit über 2000 Erkrankungsfällen. Und sie ist bis heute nicht völlig erloschen. Es kommen noch immer einzelne Erkrankungsfälle. Das bedeutet, mit der warmen Jahreszeit wird es wieder losgehen. Es gibt eine Fülle von Dengue-Impfstoffkandidaten. Das ist eine ähnlich und ähnliche Geschichte wie bei der Malaria. Ich werde mich heute nur auf einen ganz kurz fokussieren, weil es von dem auch klinische Daten gibt. Und das ist an sich, und das darf ich vielleicht auch in dem Zusammenhang vorausschicken, es gibt zwei große Gruppen von Impfstoffphilosophien momentan. Das eine sind die, die auf die Lebendimpfstoffe setzen und da vor allem auf die sogenannten Chimärenvakzinen. Das heißt, sie verwenden ein Rückgrat eines anderen Lebendimpfstoffes und inserieren in dieses Rückgrat sozusagen wie in einen Steckschwamm, wo man Blumen hineinsteckt, die verschiedenen Antigene anderer pathogener Mikroorganismen und produzieren damit sozusagen einen Lebendimpfstoff. Und die andere Gruppe ist, zu denen werde ich auch einiges sagen, diejenigen, die auf Totimpfstoffe setzen, die in Verozellkulturen produziert werden, was an sich eine sehr sichere und sehr gute Technologie ist. Der Dengue-Impfstoff ist, wie gesagt, so eine klassische Chimärenvakzine, wo man in das Rückgrat des 17D-Gelbfieberimpfstoffes die vier wesentlichen Strukturproteine von Dengue 1 bis 4 inseriert hat und damit dann eine große Phase-2-Studie gemacht hat, die publiziert wurde im September 2012. Und ich habe Ihnen nur die allerwichtigste Message sozusagen unterstrichen, die sagt, 30% gesamte Wirksamkeit. Nun werden Sie sagen, na, das ist wirklich nicht berühmt, ich stimme Ihnen zu, aber immerhin etwas. Es ist der Proof of Concept. Das ist ähnlich wie bei der Malaria. Wir haben zum ersten Mal einen Impfstoff, der überhaupt wirkt. Ja, wir haben eine Probandenpopulation, die großteils gegen Flaviviren geprimed war. Das bedeutet, wir können diese Ergebnisse auch überhaupt nicht umlegen auf eventuell spätere Einsätze in der Reisemedizin. Die Gesamteffektivität, wie gesagt, war bescheiden. Es war aber eine sehr unterschiedliche Wirksamkeit gegen die verschiedenen Serotypen. Auch dem wird man noch nachgehen müssen. Und es läuft eine große Phase-3-Studie derzeit. Man wird also die Ergebnisse sicherlich noch abwarten müssen, um dann endgültig zu sagen, ob man diesen Impfstoff begräbt oder ob man ihn weiterverfolgt. Was übrigens auch noch sehr wichtig ist, das war in der letzten Zeile, was wir bis jetzt, und davor hat man sich ja immer gefürchtet, wenn wir bei natürlichen Dengue-Infektionen eine zweite Infektion bekommen, so kommt es sehr oft zu einem sogenannten Enhancement der Symptome durch einen immunologischen Fehler quasi, also zu einer Verstärkung der Symptome. Und das hat man bei Impfstoffen auch sehr stark gefürchtet und das tritt Gott sei Dank nicht ein. Ein zweiter wichtiger Impfstoff oder Impfstoffe, die momentan in klinischer Prüfung sind, sind gegen eine Erkrankung gerichtet, wo man sagt, primär eigentlich ein bisschen viel Lärm um nichts. Eine Erkrankung, die zwar durchaus bekannt ist, die sehr weit verbreitet ist, die aber relativ ungefährlich ist, aber doch zunehmend Probleme schafft, weil sie immer größere Epidemien und immer größere Landstriche vereinnahmt. Ein sehr schönes Beispiel dafür sind die USA, wo 1999 der erste Ausbruch beschrieben wurde. Und bis zum Jahr 2004, wie Sie hier sehen können, war das ganze Land als Endemiezone bereits überzogen mit West-Nile-Infektionen. Natürlich mit sehr stark wechselnder Häufigkeit in den einzelnen Jahren, aber das Jahr 2012, das lässt sich jetzt schon sagen, ist mit Sicherheit das zweitstärkste Jahr aller Zeiten. Jetzt werden Sie sagen, na gut, trifft die Amerikaner, was geht uns das an? Es geht auch uns was an, denn auch wir haben in Europa bereits solide Herde mit West-Nile-Virus und wir haben also 2012 immerhin 312 Fälle im Rahmen der EU gemeldet und das ist sicher mit einer sehr hohen Dunkelziffer zu versehen, da eben sehr viele Fälle klinisch so wenig massiv verlaufen, dass sie gar nicht zur Meldung gelangen und auch kein Mensch daran denkt, dass das eine West-Nile-Virus-Infektion sein könnte. Auch hier gibt es mehrere Impfstoffkandidaten, auch hier gibt es, wie schon von mir angedeutet, eben eine solche chimerische Vakzine, die ebenfalls auf dem 17D-Gelbfieberstamm basiert und eben eine Ganzzell-Totimpfstoff, also ein Ganz-Virus-Totimpfstoff, der auf der Verocell-Technologie beruht. Die ersten Resultate einer Phase-2-Studie mit dem chimerischen Impfstoff zeigen, dass wir an sich eine sehr gute Immunogenität haben und auch eine sehr gute Toleranz dieses Impfstoffes haben. Also mit anderen Worten, das sind durchaus vielversprechende Ergebnisse, aber auch hier, wie gesagt, wird die Phase 3 abzuwarten sein mit einer entsprechenden Efficacy-Prüfung. Man sieht auch sehr schön, dass zwischen den einzelnen Gruppen in dieser Studie, ich will Ihnen die Detailergebnisse ersparen, also obwohl man durchaus unterschiedliche Dosierungen verwendet hat, keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen gesehen hat, was durchaus zu erwarten war, weil bei lebenden Impfstoffen ist meistens die Ausgangsdosis nicht kritisch. West-Nile-Impfstoff als Verocell-Plattform basierter Impfstoff. Sie werden diese Technologie jetzt öfter dann noch hören, weil mehrere der Reiseimpfstoffe auf dieser Verocell-Technologie basieren. Hier hat man einfach eine alte, gut bewährte Technologie, wie man sie für die Zucht von Polioviren zum Beispiel schon seit Jahrzehnten verwendet hat, nämlich Verocell in Gewebekultur, mit diesem Virus infiziert. Die wachsen dort hervorragend und hat sie entsprechend dann, hat noch dazu den Vorteil, dass man hier serumfreie Kulturen hat, man hat sie entsprechend inaktiviert und gereinigt und das einfach als Impfstoff verwendet. Recht primitiv, aber sehr, sehr wirksam, wobei primitiv sich nicht auf die Technologie bezieht, sondern auf den Ansatz der Impfstoffzusammensetzung. Und man hat also gesehen, mit verschiedensten Dosierungen wieder eine solche Dose-Escalation-Studie gemacht. Es waren alle Dosen gut verträglich, wir haben keine schweren Adverse Events gehabt. Wir haben hier einen ganz eindeutigen Dosiseffekt gesehen, bei einem Totimpfstoff durchaus zu erwarten. Und alle Dosen haben aber eine gute Immunantwort in Bezug auf neutralisierende Antikörper gezeigt. Auch hier hat interessanterweise das Adjuvant keinen zusätzlichen Effekt gebracht. Ein Exote, der mit Europa gar nichts zu tun hat und der wirklich nur sehr stark von fokaler Bedeutung ist, ist Ross River. Die epidemische Arthritis, wie man auch bezeichnet, also ist vor allem, wie schon der Name sagt, in Australien von Relevanz und auf angrenzenden Inseln, ist eine üble Form der Arthritis, die sehr schmerzhaft sein kann, sehr langwierig sein kann. Wie gesagt, wir können uns freuen, diesbezüglich nicht in Australien zu sein. Trotzdem ist es durchaus sinnvoll, hier einen Impfstoff zu entwickeln. Auch der, wieder auf derselben Technologie basierend, wieder vom selben Hersteller, hat mittlerweile, ist er in der Phase 2, beziehungsweise schon in der Phase 3 eigentlich, und hat gezeigt, dass er die Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, auch durchaus erfüllt. Bei Virusimpfstoffen, bei Totvirusimpfstoffen haben wir generell es natürlich mit weniger komplexen Mikroorganismen zu tun und ganz allgemein etwas bessere Karten, wenn wir einen einfachen Impfstoff, der vor allem gute humorale Immunantwort induzieren soll, herstellen wollen. Sie sehen hier die Phase 3, die also momentan gerade in Australien läuft, hat also schon mit relativ großen probanden Zahlen und wir haben also jetzt die Studie seit März 2011 und bisher keinerlei Safety-Probleme. Chikungunya, wie gesagt, für die, die es nicht wissen, eines der wanderfähigsten Viren der letzten Jahrzehnte, war früher völlig ohne Bedeutung in der Tropen- und in der Reisemedizin, bis es zu einem unglaublichen Ausbruch auf La Réunion gekommen ist, wo 266.000 Fälle bei einer Gesamtpopulation von knapp über 800.000 Menschen aufgetreten ist. Und von da aus ist Chikungunya wirklich, hat sich wunderbar verbreitet, unter anderem zum Beispiel nach Indien mit 1,5 Millionen Erkrankungsfällen und so weiter und so fort. Bedauerlicherweise auch nach Italien. Und das ist natürlich, wenn immer wir an unsere Grenzen eine Erkrankung geliefert bekommen, werden wir hellhörig. Hier hat es eine kleine lokale Epidemie im Nordosten Italiens gegeben mit knapp 300 Verdachtsfällen, wovon immerhin mehr als ein Drittel diagnostisch auch bestätigt worden sind. Das war ein Todesfall. Und das ist nur dadurch zustande gekommen, dass ein indischer Tourist, der ein punktmutiertes Chikungunya-Virus in sich getragen hat, das an Aedes albopictus adaptiert war, mitgebracht hat in die Gegend von Ravenna, dort die heimische Mückenpopulation infiziert hat und zu einem lokalen Ausbruch ist es dann in entsprechender Art und Weise gekommen. Das bedeutet, wir sind offenbar für die Ausbreitung dieses Virus stark vulnerabel im südeuropäischen Bereich und das ist für uns durchaus etwas, was mit einem Rufzeichen zu versehen ist. Und hier gibt es zwei ganz lustige Ansätze. Das eine ist wiederum eine Chimärenvakzine, und zwar ist das eine Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur. Das ist eine Chikungunya-Impfstoff, der auf einem Masernvektor, auf einem Schwarz-Masernvirus basiert. Und auch hier sind die entsprechenden strukturellen Antigene in diesen Vektor inseriert. Hier gibt es bereits klare und sehr schöne Ergebnisse zu den Tierversuchen, die zeigen, es ist eine gute Efficacy da, auch in verschiedenen Dosierungen. Wir haben ordentliche Antikörperbildung. Was auch sehr interessant ist, und das war natürlich die Gretchenfrage, was machen wir mit Personen, die schon eine vorbestehende Masernimmunität haben? Wirkt bei denen der Impfstoff auch? Es ist ja ein Masernlebendvektor. Und auch da funktioniert es tadellos. Also mit anderen Worten, das ist sicher ein Impfstoff, von dem wir in der Zukunft noch hören werden. Soweit ich weiß, laufen die allerersten Phase 1-Studien oder sollen demnächst anlaufen. Ein Ganzvirus-Totimpfstoff, auf der Verocell-Technologie wiederum basierend, ist aus dem Isolat, stammt letztlich vom Isolat eines klinisch Infizierten von La Réunion, ist ebenfalls bereits in der klinischen Entwicklung relativ weit, hat gezeigt, dass man bereits mit sehr niedrigen Antigendosierungen zumindest bei Mäusen einen sehr guten Schutz erzielen kann. Das bedeutet also, wir werden auch mit relativ wenig Antigen hier einen guten Schutz erzielen können. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass es gibt verschiedene Chikungunya-Varianten, auch gegen historische Varianten, gegen Varianten aus anderen Regionen, schützt offenbar dieser Impfstoff zumindest im Tierversuch nicht schlecht. Also mit anderen Worten, auch hier ist im Ansatz bereits ein Impfstoff vorhanden, der hoffentlich in absehbarer Zeit auch eine entsprechende klinische Nachfolgestudie findet. Etwas ganz anderes, weil es auch nicht uninteressant ist und weil es eigentlich sonst ziemlich nonchalant abgetan wird, weil überhaupt in Österreich das Thema Influenza keines ist. Aber jetzt unter dem Aspekt der in China neu aufgetretenen, völlig neuen Arten von Vogelgrippe mit H7N9 und so weiter, ist der Ansatz durchaus nicht schlecht, eine sogenannte präpandemische Vakzinen zu schaffen. Hier am Beispiel der H5N1 präpandemischen Vakzine am Bepacel, das bereits ein zugelassener Impfstoff ist und der eigentlich das Proof of Concept ist für neue hochpathogene aviäre Influenza-Stämme. Das heißt, wenn man diese Technologie einmal im Griff hat, so kann man natürlich das Virus austauschen. Hauptsache man weiß, dass die Produktionstechnologie funktioniert. Sie wissen, dass H5N1 im Moment kein wirkliches Problem darstellt. Aber wenn es auftritt, ist es halt eine ziemlich tödliche Infektion mit einer fast 60-prozentigen Letalität. Und wir wissen auch, und dazu gibt es relativ neue Arbeiten, dass es sehr weniger Mutationen bedarf, um die momentane nicht von Mensch zu Mensch gegebene Übertragbarkeit des H5N1-Virus sehr rasch zu verändern. Das bedeutet, hier schwebt noch immer ein Damoklesschwert über uns, aber wir nehmen es eigentlich nicht so wirklich wahr. Tatsache ist, dass der Impfstoff, der hier im Handel ist, gezeigt hat, dass er tadellos immunogen ist, Das ist ein nicht reassortierter H5N1-Vietnam-Stamm. Was mir sehr wichtig ist, dass man gezeigt hat, dass es eine sogenannte Cross-Clade Memory Response besteht. Das bedeutet eine Kreuzreaktivität und auch eine Kreuzimmunität mit eng verwandten Stämmen. Und dass eine Boosterbarkeit mit einem heterologen Stamm möglich ist. Das bedeutet, wenn man mit der Vakzine vorinfiziert ist und bekommt einen heterologen Stamm aus der H5N1-Serie sozusagen als natürliche Infektion, so ist auch ein Schutz zu erwarten. Und die klinische Safety ist so wie bei der saisonalen Influenza-Impfstoff also gut. Derzeit ist es nur ein Nice-to-have und kein Must-to-have, aber es ist, wie gesagt, für mich ein Ansatz, der auch für die Reisemedizin durchaus seine Bedeutung haben kann, aber wir brauchen natürlich deutlich noch mehr Evidenz. Hepatitis E war heute schon im Gespräch, daher werde ich es jetzt ganz schnell überspringen und komme zu meinem allerletzten Impfstoff, der da ein reiner Reiseimpfstoff eigentlich geworden ist, und das sind die Typhusvakzinen. Sie wissen, wir haben Typhusvakzinen, die Typhus-Lebend-Impfvakzine mit dem Galactose-Epimerase-Defizient Salmonella Typhi 21a, wo wir wissen, dass es extrem von der Galenik abhängt, ob der Impfstoff überhaupt wirkt. Und dann haben wir die VI-Polysaccharid-Vakzinen, die halt alle Nachteile nicht konjugierter Polysaccharid-Vakzinen haben, von der Hyper-Responsiveness über die an sich schlechte Wirksamkeit. Dann ist die Fehlaktivität bei Reisenden überprüft worden. Kurzum, unser momentanes Arsenal, was Typhusimpfstoffe betrifft, ist durchaus dürftig und ist noch immer eine ernstzunehmende Infektion. Und daher hat man jetzt, ist man einfach hergegangen und hat eine entsprechende VI-Kapsel-Polysaccharid-Vakzine mit einer bewährten Konjugation an CRM-197, das ist dasselbe Konjugat, was auch im Menveo zum Beispiel drinnen ist, konjugiert, damit natürlich die Immunantwort, wie auch bei allen anderen Konjugatimpfstoffen, entsprechend verändert und gezeigt, dass es eine ganz ausgezeichnete Immunogenität hat. Was natürlich noch aussteht, ist die Effektivität im Feld, aber es ist keine Frage, dass wir kein Problem mit der Hyper-Responsiveness haben werden, dass wir einen boosterbaren Impfstoff für uns haben werden. Also alle die Eigenschaften, die wir von Konjugatvakzinen kennen, werden natürlich eins zu eins umlegbar sein auf diese Typhusvakzine. Was wir nicht wissen ist, wie wird es ausschauen mit der Epidemiologie der VI-negativen Salmonella-Typhi-Varianten in der Zukunft. Eine Zeit lang hat es ausgeschaut, als würden die wirklich ein epidemiologisches Problem darstellen. Derzeit sind sie wieder ein bisschen im Zurückgehen begriffen. Also das kann sich aber durchaus noch ändern. Und wie gesagt, die Feldeffizienz steht noch aus. Vielen herzlichen Dank.